Hello and welcome to Forgotten Cello Music. This is episode 75. It's a special episode with installment number 13 of going through Hermann Heberlein's Self-Instructor Opus 7 for learning the cello. This is my attempt to improve my German speaking ability and also improve the knowledge I have of the musical terminology in German. This episode is about the keys in sharps, or auf Deutsch heißt Kreuztonarten, and we're on page 24. Hermann Heberlein's Self-Instructor is particularly useful. I've read or skimmed through quite a number of method books from this era, back in the Romantic period, and a lot of them are either way overboard in their explanations, and they just drone on and on. It's very hard to slog through it because they talk about every little detail. And then besides that, they have these diagrams that just go into such crazy amount of detail that it's really hard to get through. Hermann Heberlein's has diagrams here and there, but it has a ton of examples that get right to the point, as well as the wording itself. It's in both English and German, so have at it for the English speakers. Thank you for joining me. I hope you will consider supporting a creative artist like me who is putting this information out for your enjoyment, for your convenience, for your edification. It might be useful to you. You might find it just kind of entertaining too. At any rate, think of it like a street performer. They have their cello case or violin case or what have you out on the street. You pass by, toss in a quarter or a dollar or $5 or whatever. And in the case of the internet, of course, you can't just toss in a paper money or a coin. You need to use some other form. And you can do that through Patreon by becoming a member there. You get a few things here and there. You can also use my PayPal, or you could literally just donate one time. It's like a tip. Other ways that you can do it completely for free, just takes a little time, is to listen or watch my content from beginning to end. Let's continue on with the episode. I'm going to read in German. There will be a few examples and then some little exercises at the end of the reading. Also, Seite 24, Kreuztonarten. Dies kommt aus Heberlein, Opus 7, Schule für Cello, für Schul- und Selbstunterricht. Teil 1. Kreuztonarten. Die obere Quinte des Grundtons einer Skala ist immer der Grundton der ihr folgenden Tonleiter. Der fünfte Ton der C-Dur-Tonleiter ist G. Sonach heißt die nächste G-Dur. Bei Tonleitern oder Stücken, deren Tonart Kreuze oder B als Vorzeichnung bedingt, werden diese bereits an den Anfang des Systems zwischen den Schlüssel und die Taktbezeichnung gestellt und gelten für sämtliche zu verändernde Noten im ganzen Stück, sofern nicht ein Auflösungszeichen davor steht. Wird in einem Stück eine Note, welche nicht in der Vorzeichnung am Anfange mit einbegriffen ist, ausnahmsweise erhöht oder erniedrigt, so ist dies eine zufällige Vorzeichnung im Gegensatz zur wesentlichen, welche nur für die Dauer eines Taktes Gültigkeit hat. Das Rücken der Hand nach dem Stege, zu nennt man höher, und von da nach dem Kopfe zu tiefer gehen. Rückt nun die Hand einen ganzen oder halben Ton höher, So werden die Finger folgende Stammtöne zu greifen haben. Und hier haben wir drei Noten pro Seite. Auf der C-Seite E mit ersten Finger, F mit zweiten Finger, G mit vierten Finger und so weiter für alle drei Seiten. Hieraus wird er sehen, dass die Töne der drei leeren Saiten G, D, A auch auf den tiefer gelegen gegriffen werden können. Soll dies bei den höheren Positionen nicht der Fall sein, so wird über die betreffende Note eine Null gesetzt zum Zeichen, dass die leere Saite gespielt werden soll. D-Seite 0, A-Seite 0. Zur näheren Bezeichnung der vier Seiten bedient man sich folgender Ziffern. A-Seite mit römische Ziffer 1. D-Seite mit römische Ziffer 2. G-Seite mit römische Ziffer 3. Und C-Seite mit römischer Ziffer 4. Noten, bei denen der Ihnen gegebene Fingersatz nicht genügt, Ihre Lage auf den Seiten zu bestimmen, versieht man unter oder über dem System mit der betreffenden Seitenziffer, die oft auch mit einem Schweif versehen ist, welcher andeutet, wie lange man von der Ausnahme Gebrauch machen soll. Zum Beispiel will man, dass diese Noten, und hier haben wir Noten auf der, was Noten, was zuerst sieht, wie Noten auf der A-Seiten zu spielen sind, C, D, E, C, D, auf der D-Seite gespielt werden, so braucht man sie nur folgendermaßen zu bezeichnen. Das heißt, die gleiche Noten C, D, E, D, C, aber unter diese Noten mit römischer Ziffer 2 gezeigt. Die Töne E, F auf der C-Seite, E mit den ersten Finger, F mit den zweiten Finger und S, F auf der C-Seite, S mit den ersten Finger und F mit den zweiten Finger, werden in der zweiten Position mit dem ersten und zweiten Finger gegriffen. Weil es um einen halben Ton weiter entfernt von F liegt als E, so wird dadurch eine Spannung des ersten Fingers bewirkt, welcher, dass es in gestreckter Lage berührt, ohne dass die übrigen Finger sich in der Stellung verändern. Diese Regel gilt jedes Mal, sobald zwei ganze Töne auf der C-Seite S, F, G, auf der G-Seite B, C, D, auf der D-Seite F, G, A, auf der A-Seite C, D, E, nacheinander in derselben Lage zu spielen sind. obige Fingersatz ist auf allen vier Seiten in derselben Weise zu üben. Und hier haben wir viele Übungen auf alle vier Seiten in der zweiten Position und auch in der dritten Position zu üben. Kreuztonarten und auch zweite Position und dritte Position zu lernen. Thanks for listening. Please join me in my Patreon. Join me in my social media, especially my YouTube channel. Come take a look. I upload various things. Over the last couple of years, I have been really focused on this kind of what I term forgotten cello music. Go through my YouTube, go through my past episodes here on this podcast as well. You might find some music that's very interesting. You might find Ronchini to be quite interesting, or music that you don't normally hear from Goltermann or Klengel. The rest of the sonatas for two cellos by Breval, rather than just that one C major that you find in Suzuki Volume 4. Well, at any rate, this is something that is quite an enjoyable endeavor for me. I do look forward to uploading some substantial works in the future. I'm still continuing to go through Vasilevsky's wonderful historical work called The Violoncello and Its History, which tracks the history of the cello all the way up to the late 1800s. Thank you for listening to this episode of me going and reading some German. Have a great day.